Ich lese uns die Verse 6 bis 9 aus dem 13. Kapitel des Propheten Sacharja. So man aber sagen wird zu ihm, was sind das für Wunden in deinen Händen, wird er sagen, so bin ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben. Schwert, mache dich auf über meinen Hirten und über den Mann, der mir der Nächste ist, spricht der Herr Zebaoth. Schlage den Hirten, so wird die Herde sich zerstreuen, so will ich meine Hand kehren zu den Kleinen. Und es soll geschehen in dem ganzen Lande, spricht der Herr, dass zwei Teile darin sollen ausgerottet werden und untergehen. Und der dritte Teil soll darin überbleiben. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer führen und läutern, wie man Silber läutert, und prüfen, wie man Gold prüft. Die werden dann meinen Namen anrufen, und ich will sie erhören. Ich will sagen, es ist mein Volk. Und sie werden sagen, Herr, mein Gott. Überschrieben habe ich diesen Abschnitt, wo ich ja nochmal den sechsten Vers, den wir bereits heute Vormittag schon gelesen haben, mit las, die Wiederherstellung zum wahren Gottesdienst. Gottesdienst und Gottesdienst ist zweierlei. Menschen suchen sich eine Form eines Gottesdienstes aus, ohne abzugleichen, ist es der Dienst, den Gott will. Viele versuchen Gott zu dienen und arbeiten an dem wahren Gottesdienst vorbei, weil sie nicht nach dem Willen Gottes leben und fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll, sondern bieten Gott ihre Möglichkeiten an, mit denen er zufrieden sein soll. Aber Gott selbst eifert um sich und sein Werk. Und darum will er auch das Volk Israel sonderlich als Dienstvolk dahin führen, dass es den Gottesdienst versieht, der anerkannt ist im Himmel. Gott ist heilig und er ist wunderbar und unwandelbar. Malachi 3, Vers 6. Darum musste er und muss das Volk Israel durch viele Läuterungswege gehen lassen, um in die gereinigte Stellung vor seinem Angesicht zu bringen, sie zu bringen. Ich lese mal Malachi 3, Vers 6. Denn ich bin der Herr und wandle mich nicht. Und es soll mit euch, Kindern Jakob, nicht gar aus sein. Ich bin der Herr und ich wandle mich nicht. Das heißt also, was muss geschehen? Die, die Gott dienen, müssen umgewandelt werden, damit sie dem unwandelbaren Gott dienen können. Nicht Gott passt sich den Menschen an, sondern der Mensch hat sich Gott anzupassen. Nicht die Bibel passt sich dem Menschen an, sondern der Mensch hat sich dem Wort Gottes anzupassen. Ja, da können wir also alle modernen Übersetzungen vergessen. Es ist Menschenwerk, es ist ein Werk gegen Gott. Wir müssen uns immer beugen lernen vor dem lebendigen Gott. Er hat das Sagen und nicht wir. Wir müssen uns führen und umwandeln lassen. Und auch Israel kam und kommt an dieser Läuterungsphase nicht vorbei, obwohl die Aussichten für das Ende, was sie erwarten soll, wunderbar und herrlich sind. Aber um das Ziel zu erreichen, muss der Läuterungsprozess geschehen. Das kennen wir aus unserem eigenen Leben auch, wie viel Tiefen wir durchleben mussten. Aber warum? Wie viel Leid? Weil Gott mit uns reden möchte. In guten Tagen haben wir Ohren nur für uns und für die sichtbare Welt. Aber in bösen Tagen öffnet sich unser Herz und wir fragen nach der Hilfe, die nicht im menschlichen Bereich ist, sondern die von Gott kommt. Darum sind Trübsale nötig und wohl dem, der viele davon hat. Denn er wird viel hören aus der Gegenwart Gottes. 500 Jahre vor der ersten Erfüllung dieses prophetischen Wortes über den wahren Hirten, wir sprachen ja davon, dass dieser wahre, der wirkliche, echte Hirte kommt, Israels, wurde den Überrest aus der Gefangenschaft von Babel diese Botschaft mitgeteilt. Aber es sollten noch mindestens 2000 Jahre, bis zum heutigen Tag geht diese Zeit dahin, vergehen, bis die Ankunft ihres wahren guten Hirten geschehen würde. Bis zum heutigen Tag haben sie das ja noch nicht praktisch erlebt. Wir wissen, dass Jesus Christus der gute Hirte da ist. Aber Israel wartet noch auf den angekündigten guten Hirten. Was sich also für die Gemeinde schon erfüllt hat, die Gemeinde bestehend aus Juden und Heiden, wird sich noch für Israel erfüllen müssen. Das Ziel aber beider Erfüllungen, die erste Ankunft Jesu für seine Gemeinde und die zweite Ankunft Jesu für das Dienstvolk Israel, beide Erfüllungen haben dasselbe Ziel, nämlich einen reinen Gottesdienst aufzurichten im Leben der Menschen, der Kinder Gottes, des Volkes Israel. Das lesen wir auch in Hebräer 9, Vers 14. Wir sprachen ja den ersten Teil an, dass wir durch Jesus Christus gereinigt sind, nicht nur von dem Zustand der Sünde oder der Sünde, die wir getan haben, sondern auch von dem Gewissen über die Sünde, mit dem Ziel, zu dienen dem lebendigen Gott. Das ist das Ziel beider Ankünfte Jesu. Zu dienen dem lebendigen Gott. Es muss also im Vorfeld etwas geregelt werden, damit es überhaupt zum Dienen kommen kann. Zum Dienen im persönlichen Leben, zum Dienen eines Volkes, nämlich des Volkes Israel vor Gott. Man kann sich nicht einfach hinstellen und sagen, ich diene jetzt Gott. Es muss eine Zubereitung geschehen, denn nur Gott allein bestimmt die Form und das Maß und die Art des Gottesdienstes. Kein Mensch kann das bestimmen. Nur er. Und das ist sein Ziel, das ist seine Arbeit durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das Ziel bei der Wiederkunft Jesu oder der ersten Ankunft für Israel nach der Läuterungszeit ist wiederum also der heilige und wahre Gottesdienst. Malachi schreibt es so, der Prophet Malachi in Kapitel 3, Abvers 3, dass wenn diese Zeit geschehen ist, diese Läuterungszeit, dann werden sie, aber erst dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. Wenn wir nur bis Speisopfer gelesen hätten, das taten sie zuvor auch. Auch wir als Kinder Gottes haben zuvor, bevor wir wiedergeboren wurden, auch versucht, religiös Gott zu dienen. Traditionsmäßig. Speisopfer gebracht. Aber nicht in Gerechtigkeit, sondern in Menschlichkeit und somit in Ungerechtigkeit. Aber wenn dieser Läuterungsprozess stattgefunden hat, wenn der Messias kommt, dann werden sie Gottesdienst in Gerechtigkeit tun. Speisopfer in Gerechtigkeit im inwendigen Menschen ist zum Beispiel das, was wir in Galater 5, Vers 22 lesen, dass er nicht dem Zufall überlassen werden darf, sondern dass durch die Prägung des Heiligen Geistes im Leben der Kinder Gottes hervortreten soll. Das ist die Frucht des Geistes, die da besteht in Liebe, in Freude, in Friede, in Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das sind diese Wesenszüge, die ja dem Menschen gar nicht eigen sind. Er hat zwar ähnliche Namen für ähnliche Wesenszüge, er spricht auch von Liebe, aber er hat nicht die Liebe in Gerechtigkeit. Er hat eine eigennützige Liebe, eine menschliche Liebe. Aber es geht dabei um den Gottesdienst in der göttlichen Liebe. Liebe in Gerechtigkeit, Freude in Gerechtigkeit, Frieden in Gerechtigkeit. Gerecht gemacht durch das Blut des Lammes. Das ist das Ziel der Arbeit, der Läuterung Gottes an seinem Volk an den Seinen. Oder lesen wir noch dazu Römer 14, was Gott gefällt. Das ist auch dieser wunderbare neue Gottesdienst, der ermöglicht ist, durch die Innewohnung des Heiligen Geistes im Leben des Einzelnen und dann durch die Präsenz Jesu im Volke Israel. Kapitel 14, Vers 17. Das Reich Gottes ist ja nicht Essen und Trinken, sondern es ist Gerechtigkeit und es ist Friede und Freude. So, jetzt können wir wieder aufhören hier. Und dann würden wir aber nicht zu diesem Gottesdienst durchdringen, der gemeint ist. All das ist beschrieben, Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das ist das Ziel. Freude im Heiligen Geist, nicht im Fleisch. Ja, viele verwechseln das ja und selbst Gottesdienste werden ja mit Freude im Fleisch besonders produziert, programmmäßig. Aber die Freude im Heiligen Geist, die nüchterne Freude und Liebe zu dem Herrn, dringt oft nicht durch. Wer darin, steht hier weiter, Christo dient, der gefällt Gott. Der gefällt Gott. Und jetzt merken wir, was der lebendige Gott mit seinem Volk vorhat, dass eben eine Läuterung zu diesem Zustand hingeschehen muss. Dass sie Gott gefallen. Und auch in unserem Leben musste diese Läuterung und Musik geschehen. Der gefällt Gott. Und wer Gott gefällt, der wird auch plötzlich den Menschen wertvoll. Der wird den Menschen wertvoll. Also nicht erst den Menschen gefallen, damit man Gott gefällt, sondern erst Gott gefallen und dann gefällt man auch den Menschen, die Gemeinschaft mit Gott suchen. Denen, die natürlich keine Gemeinschaft suchen, sind wir ein Dorn im Auge. Ich habe nochmal den 6. Vers gelesen aus Sacharja 13. Man wird sagen, was sind das für Wunden in deinen Händen? Und da sprachen wir in den Versen zuvor von den falschen Propheten, die dann entlarvt werden im tausendjährigen Reich und keinen Stand mehr haben. Sie müssen offenbar werden und hinausgetan werden, so dass hier die Eltern sogar sich gegen den eigenen Sohn stellen und sagen, du darfst nicht leben. Und die Antwort lautet, so bin ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben. Dieser Vers 6 hat eine doppelte Bedeutung. Er hat zum einen die Bedeutung, die wir heute Morgen geklärt haben, im Blick auf falsche Propheten. Aber hier drin steckt auch die Aussage, dass der wahre Prophet, der wahre gute Hirte, auch abgelehnt wird. Zunächst bei seinem ersten Kommen in seinem eigenen Hause. Die erste Ankunft Jesu sollte noch an dem Volk Israel zur Wiederherstellung des wahren Gottesdienstes vorbeigehen. Der größte Teil des Volkes Israels konnte den Messias nicht erkennen und somit auch nicht zubereitet werden zum wahren Gottesdienst. Zwei Gründe sind dabei zu nennen. Der erste Grund, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. So steht es auch im Hebräerbrief. Das heißt also, wenn sie Jesus Christus gleich angenommen hätten, würde rein theoretisch das Königreich aufgerichtet worden sein und es ginge quasi an den Heiden das Evangelium vorbei. Aber in Hebräer 10 und 11 lese ich mal einige Verse. Zunächst 11, Vers 40. Darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Das steht am Ende dieses 11. Kapitels, das von den Glaubensvätern handelt. Sie haben im Glauben das getan. Sie haben von ferne auch die Erneuerung zum Gottesdienst gesehen. Aber sie haben die Verheißung nicht erlangt. Warum? Darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Kapitel 10, Vers 36 und 37 wird hierzu denen, die schon gläubig geworden sind, aus den Juden an den Messias gesagt, Geduld ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. dennoch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und nicht verziehen. Das heißt, Jesus war ja schon da. Hier wird auf das zweite Kommen hingewiesen. Er wird kommen. Ihr sollt jetzt geduldig sein und warten, bis er wiederkommt, damit auch die anderen hinzukommen. So wie der Anbruch oder wie das blinde Israel geduldig sein musste oder die Glaubensväter geduldig sein mussten, dass die Heiden noch hinzukommen. Und jetzt wiederum die Gemeinde geduldig sein muss, bis der Überrest hinzukommt. Ja, dass wir die Verheißung empfingen. Das ist der Grund, warum beim ersten Mal diese Wiederherstellung zum wahren Gottesdienst unter Israel vorbeiging. Und zum zweiten eben, dass sie durch gründliche Läuterung über ihre Sünden bis zur Bußwilligkeit und Umkehrbereitschaft dem Herrn allein die Ehre geben. Es sind also unterschiedliche Prozesse, die Gott an den Menschen vornimmt, mit dem einen Ziel, sie nur dahin zu bringen, dass sie einen Gottesdienst vollführen, den Gott anerkennt. Anerkennt. Nicht? Wir lesen auch in Matthäus 7, da rufen einige: Herr, Herr, haben wir nicht, wird nicht anerkannt. Es geht um das, was anerkannt wird vor Gott. Und das muss er selbst in die Wege leiten. Er möchte aber, dass alle zu diesem wahren Gottesdienst durchdringen. Lesen wir mal Jeremia 3, 14 bis 15. Jeremia 3, 14 und 15. Bekehrt euch, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich will euch mir vertrauen. Das ist mein Ziel, spricht der Herr. Bekehrt euch, denn ich will euch mir vertrauen. Und ich will euch holen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und will euch bringen gen Zion. Und will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch weiden sollen mit Lehre und Weisheit nach meinem Herzen. Das ist mein Ziel. Ich will euch zurückbringen. Bekehrt euch. Dazu auch Römer 11, Vers 8. Gott hat ihnen gegeben einen Geist des Schlafs, Augen, dass sie nicht sehen, und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf diesen heutigen Tag. Gott will, dass sie sich bekehren, aber einer auf den anderen warten kann. Die Juden auf die Heiden, die Gemeinde auf den Überrest der Juden. Und da findet ein Wechsel statt, ein ständiger Wechsel, wie es Matthäus 19, 30 sagt, viele, die da sind, die Ersten werden dann die Letzten sein und die Letzten werden dann die Ersten sein. Gott verbindet vieles miteinander. Aber das heißt hier, so bin ich geschlagen worden im Hause derer, die mich lieben, macht zum anderen deutlich, dass bei seinem ersten Kommen der Messias eine starke Ablehnung in seinem eigenen Hause erfahren hat. Denn im Johannesevangelium steht im ersten Kapitel, Vers 11, er kam, wohin? In sein Eigentum. In sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also hier wird nicht gesagt, er kam irgendwohin, sondern in sein eigenes Haus. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So bin ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben, die eigentlich auf den Messias warteten. Es ist eine Tragik, wenn man das jetzt von dem Volk aussieht, von dem Menschen, dem Vertreter des Volkes Israel aussieht, dass er, der eigentlich auf den Messias gewartet hat und gebetet hat darum, dass er kommt, ihn nicht erkennt und ihn schlägt. Das ist eine Tragik. Aber diese Tragik hat eben auch einen Grund. Wir haben verschiedene beleuchtet. Wir lesen dann in Matthäus 26 in der Leidensgeschichte Jesu und auch in Markus 14, 65, in seinem eigenen Haus wurde er angespuckt. Er wurde geschlagen mit Fäusten. Er wurde verspottet in seinem eigenen Haus. Das ist also auch diese prophetische Aussage, die auf solche Zeit hindeutet. Wenn das kommt, dann wird er sagen, so bin ich geschlagen in dem Haus derer, die mich lieben. Das war bei der ersten Ankunft. Aber auch die Erlösung durch das Blut Jesu fand zu derselben Zeit statt. Nicht nur das Schlagen, geschlagen werden. Zugleich die Erlösung von dem Fluch der Sünde und des Todes. Der Hirte sollte geschlagen werden und die Herde zerstreut werden. Der Herr Jesus wies ja selbst auf diese prophetische Stelle hin in Matthäus 26, 31 und sagte, so wie es geschrieben steht, wird es sich erfüllen. Es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht dies geschrieben. Auch Markus 14, Vers 27. Die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Dieses ist auch in einer zweifachen Erfüllung angezeigt und zu sehen. Zum einen die Zerstreuung im Sinne des weiteren Lebens der Juden in der Diaspora. Es kam der wahre, der letzte Hirte, kam zum ersten Mal. Aber in seinem Hause wurde er nicht angenommen. Und der Hirte wurde abgelehnt und die Schafe wurden wieder zerstreut in alle Lande, in die Diaspora. Die Zeit bis hin zur Zeit der endgültigen Sammlung und Bekehrung des Volkes. Das wurde in Matthäus 26 zum Beispiel auch gesagt, Vers 56, also selbe Kapitel, was wir eben schon einmal hatten. Das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Und ich sagte ja schon einmal, die Jünger sind ja auch eine Vertretung, eine symbolische Vertretung für die 12 Stämme Israels, 12 Jünger. Darum werden auch die 12 Namen der Apostel auf den Grundsteinen des himmlischen Jerusalems stehen und an den Toren die 12 Namen der Stämme Israels. Ja. Das, was hier bei den Jüngern geschah, ist ein symbolischer Akt für das, was unter den 12 Stämmen auch geschieht. Zerstreut in alle Lande und sie flohen alle und wurden zerstreut. So wie er auch, wie wir schon gesagt haben, Lukas 24, die Emmaus-Jünger sagten, wir hofften, er sollte Israel erlösen, aber er war es nicht, jetzt sind wir wieder allein und werden von den Römern aus unserem Land vertrieben. Die zweite Erfüllung dieses Wortes über die Zerstreuung der Schafherde bezieht sich auf den Auftrag an dieselben Jünger, die dort geflohen sind. Denn zu ihnen wurde gesagt, sie sind Vertreter des Volkes Israel, gehet hin in alle Welt, zerstreut euch unter alle und predigt das Evangelium aller Kreatur. Der Hirte wurde geschlagen und danach kam dann die Aussendung und die Zerstreuung oder Ausstreuung der Evangelisten unter alle Nationen, um die Gemeinde zu sammeln. Das Evangelium sollte nach dem Leiden Jesu, dem Leiden für die Sünden der ganzen Welt, alle Menschen erreichen. Also das prophetische Wort hat immer eine doppelte und mehrfache Bedeutung in seiner Aussage. Jesus Christus ist der Erzhirte, der große Erzhirte, der Messias. Darum heißt es ja auch in dem Vers 7, über meinem Hirten, also besitzanzeigendes Fürwort, Gott spricht hier, ich will das Schwert ausziehen, ja, über meinem Hirten. Über meinem Hirten und über den Mann, der mir der Nächste ist. So wie Isaak der Nächste zu Abraham war, den er opfern sollte. Über meinem Hirten. Jesus bestätigte auch diese Aussage über sich selbst und spricht in Johannes 10, Vers 12, ich bin dieser gute Hirte. Ich bin dieser gute Hirte. Und sagt im selben Kapitel 10, Vers 8, die vor mir waren, waren nicht die guten Hirten. Sie waren Diebe und Mörder. Die vor mir waren, waren es nicht. Aber ich bin dieser gute Hirte. Denn es waren nicht Hirten, die zuvor da waren, die zum wahren, wirklichen Gottesdienst führten. Es gibt ja auch viele Hirten auch in unserer Zeit. Die aber dann nicht zum wahren, wirklichen Gottesdienst in der Gegenwart Jesu führen, sondern zu einem sich selbst vorgestellten Gottesdienst, zu einer, wie sagt die Bibel, selbst erwählten Frömmigkeit, ja, und Demut. Selbst erwählten Frömmigkeit und Demut. Dazu werden viele Menschen erzogen, zu solchen Gottesdienst. Und diese Hirten, die vor Jesus kamen, die haben alle auch zu einem selbst erwählten Gottesdienst erzogen. Aber nicht zu dem wahren Gottesdienst, der vor Gott gilt. Sie konnten auch nicht die Schafe dahingehend ziehen und erziehen, so wie der Erzhirte, weil die Reinigung von allen Sünden zuvor nötig war. Wo die Reinigung von allen Sünden nicht stattgefunden hat, kann es auch nie zu einem wahren Gottesdienst kommen. Die Reinigung der Herzen, die Reinigung von Sünden ist die Voraussetzung, um geführt zu werden zum wahren Gottesdienst. Wenn wir also persönlich beten, Herr Jesus, ich will dir dienen, dann muss ich zugleich beten, durchforste mich und reinige mich von allem, was nicht zu dir gehört. Breche meinen Eigenwillen und setze du deinen Willen in mein Leben. Das muss Hand in Hand gehen, sonst kann ich nie zum wahren Gottesdienst geführt werden. Ich bleibe immer im eigenen religiösen Wesen stecken. Der gute Hirte ist zugleich also auch der letzte Hirte. Der gute Hirte ist zugleich der letzte Hirte, der alles vollenden wird. 1. Petrus 5, Vers 4. Wenn ihr nicht so schnell mit aufschlagen könnt, seid nur getrost, das wird nachher alles auf der CD auch zu hören sein. 1. Petrus 5, Vers 4. So werdet ihr dann, wenn erscheinen wird der Erzhirte, also das Wort Erzhirte, der einzige Hirte, der letzte Hirte, die unverwelkliche Krone der Ehren empfangen. Oder Hebräer 13, Vers 20, da wird auch von diesem einzigen, diesem Erzhirten gesprochen. Der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten, diesen Erzhirten, diesen einzigen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Testamentes, unseren Herrn Jesus. Und nochmal, Petrusbrief, 1. Kapitel 2, Vers 25. Denn ihr waret wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Dem Erzhirten, dem großen Hirten, der alles zurechtbringen wird. Jesus Christus weidet seine Schafe selbst. Er weidet seine Schafe selbst. Er übergibt niemanden seine Schafe. Es kann nur jemand von ihm gebraucht werden, um diese seine Schafe in seinem Sinne zu führen. Aber er übergibt sie niemandem. Denn er ist der Einzige, der uns zu dem wahren Gottesdienst führen kann. Niemand anderes. Seien es die Schafe aus den Juden oder aus den Heiden. Die Schafe aus dem Hause Israel. Darum sagte der Herr Jesus auch in Matthäus 10, Vers 6, geht zu den Schafen, den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich will sie weiden. Ich will sie weiden, denn dazu bin ich gekommen. Geht nicht auf der Heidenstraße. Und dann kehrt er sich zu den Kleinen, zu den Armen. Dieses Wort, was wir da gerade gelesen haben im Propheten Sacharja, bedeutet, dass sich der Messias, der gute Hirte, zu denen kehren wird, die demütigen Herzens und zerbrochenen Geistes sind. Das sind schwere Worte. Demütigen Herzens und zerbrochenen Geistes sind. Unser Geist streitet Und der menschliche Geist gerne gegen Gottes Geist, warum machst du so, warum nicht so, ich will so. Zerbrochenen Geistes, die sich gerne den Willen Gottes geben lassen und sich ihm unterordnen. Zu denen redet er, die nimmt er an. Lesen wir zum Beispiel Psalm 51, Vers 19. Das sind ja alles schon vorgeschattete prophetische Worte auf diese Zeit hin. Da heißt es, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstet und zerschlagenes Herz. Das wirst du Gott nicht verachten. Ein zerschlagenes Herz. Ein nicht zerschlagenes Herz, da schaut der Herr nicht hin. Das kann er nicht einsetzen. Und ein Geist, der noch selber regieren will, gegen den lebendigen Gott, kann nicht geführt werden. Aber ein geängsteter Geist, der merkt, ohne Gott mache ich alles falsch, der soll getröstet werden. Und ein zerschlagenes Herz vom eigenen Ich, vom eigenen Willen, soll gefüllt werden mit dem Willen Gottes. Und das sind meistens auch im Neuen Testament, wenn wir lesen, die Armen, die Elenden gewesen, die Verachteten in der Gesellschaft der Frommen. Jakobus 4, Vers 6 steht es auch im ähnlichen Sinne, auch als Zitat aus Sprüche 3, Vers 34. Vers 6, er gibt desto reichlicher Gnade, darum sagt die Schrift, Gott widersteht den Hoffärtigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Zerschlagenes Herz, geängsteter Geist. Und in Matthäus 5 wird dies als Erfüllung dargestellt und ausgesagt, wo dieses ist, sind volle Segnungen zu erwarten. Aber der Zustand muss erstmal hergestellt werden. Ein geängsteter Geist und ein zerschlagenes Herz. Der muss erstmal hergestellt werden. Und Gott arbeitet an dem Menschen, dem Einzelnen, an uns und an dem Volke Israel, dass dieser Zustand kommt und dass er dann die Herzen erfüllen kann. Matthäus 5, die Seligpreisung kennen wir ja. Die stehen in einem bestimmten Zusammenhang. Selig sind, die geistlich arm sind, also die jeden religiösen Widerstand gegen Gott aufgegeben haben. Denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das bezieht sich nicht nur auf vielleicht Krankheit oder körperliches Leid oder Leid, was ich durch andere zugefügt bekomme, sondern die ihren wahren Zustand vor Gott erkennen und sagen, so wie ich bin, komme ich nicht durch. Gott muss mir helfen. Die da Leid tragen, die sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen. Sie werden das Erdreich besitzen. Die, die sich unter das Joch Christi begeben wollen, die nicht mehr selbst streiten und kämpfen wollen oder für Gott kämpfen wollen. Das ist ja so eine Anmaßung des Menschseins. Für Gott kämpfen wollen, für Gott irgendwas machen wollen. Wer kann was für Gott machen? Es wäre genauso, wenn kleine Kinder, denen wir Spielzeug geben und sie das Spielzeug für uns und Legostein zusammensetzen. Das habe ich für dich gemacht. Ja, aber die Steine haben sie von uns gekriegt. Und die Bauanleitung dazu auch. Was können die Kinder dann für uns machen? Wir lächeln dann darüber. Wir schenken dem Kind ein Bonbon und nach zwei und einen kriegen wir zurück. Und sagen auch noch Danke. Wir lächeln darüber, aber das ist doch kein Geschenk vom Kind. Das ist ein Geschenk von uns, was wir zurückkriegen. Also wer kann Gott dienen? Doch nur der, der von Gott beschenkt worden ist, der nicht mehr einen eigenen Gottesdienst darreichen möchte. Selig sind die Sanftmütigen. Sie werden das Erdreich mit Christus besitzen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der echten Gerechtigkeit. Nicht der Gerechtigkeit, die man bei sich sucht und hält sich besser als für den anderen. Und auch nicht die Gerechtigkeit, die in der Welt proklamiert wird, sondern die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wer da Sehnsucht hat, der soll satt werden. Selig sind die Barmherzigen, die also durch das Gottesgeschenk von sich wegschauen können und den Nächsten sehen. Liebe Gott von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Das sind diese Worte. Aber das sind alles Worte gebunden an die Gabe Gottes. Selig sind, die reines Herzens sind. Zu denen wird sich der Messias neigen und Wohnung bei ihnen machen, wo er das Herz hat reinigen können durch das Blut des Lammes. Diese allein werden Gott schauen. Die anderen können Gott nicht schauen. Selig sind, die im Frieden fertig sind, die Friedfertigen. Die werden Gottes Kinder heißen. Wo der Friede Gottes Raum gewonnen hat, nicht der eigene Friede. Merken wir, wie eng das miteinander verknüpft ist. Selig sind dann auch die, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, die also Fremdkörper in dieser Welt werden, weil Jesus in ihnen ist. Denn jeder Wiedergeborene, in dem Jesus wird, wird ein Fremdkörper in dieser Welt. Er ist ein Gegenstand des Hasses, weil er Jesus präsentiert durch sein Leben und sagt, Gott ist da. Und unausgesprochen heißt das dann, alle müssen sich vor Gott beugen. Den müssen wir ablehnen. Diesen Gegenstand, wo Friede Gottes zu sehen ist. Die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn das Himmelreich ist ihr. Selig seid ihr dann, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen. Und sie reden allerlei Übles wider euch, so sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost. Das bedeutet, er wird sich dann kehren zu den Niedrigen, zu den Armen, die all das Veränderte zulassen, was der Messias geben will. Und es wird sich auch wieder erfüllen zu der Zeit, wenn Israel gedemütigt, Buße tut und sich von Herzen bekehrt, dass sie all diese Geschenke, die bereits vorhanden sind, durch das erste Kommen Jesu in Empfang nehmen. Läuterungszeit ist nötig. Läuterungszeit ist nötig zum wahren Gottesdienst. In der Zeit der Gnade, für die Verbreitung des Evangeliums in aller Welt, setzt sich noch die Läuterung Israels zum wirklichen Gottesdienst, zu dem Zustand zum Gottesdienst, zur Befähigung Gott zu dienen, fort. Während der Gnadenzeit findet die Läuterung Israels statt. Deswegen sind sie unter den Nationen bis zum heutigen Tag zu einem großen Teil, sie sind zu einem kleinen Teil schon zurückgekommen, ein Drittel der Juden in der Welt ist schon zu Hause, aber zwei Drittel sind noch unterwegs. Die Aussage, auch hier im Propheten Sacharja, über die zwei Drittel des Volkes zum Gericht und ein Drittel des Volkes zur Läuterung, wurde nicht vor der babylonischen Gefangenschaft gemacht, sondern direkt währenddessen, als sie in Babel waren. Da wurde ihnen das gesagt, ihr werdet zurückgeführt werden. Es wird auch der Messias kommen, aber zwei Drittel werden in dieser Zeitspanne noch dem Gericht anheimfallen. Ein Drittel wird geläutert und aus diesem einen Drittel wird dann der Überrest sich herauskristallisieren. Der Prophet Hesekiel, der also während des Exils prophezeite, 593 bis 570 vor Christus, wies auf diese Läuterung des Volkes Israel hin. Erst ab 520, am Ende der babylonischen Gefangenschaft, setzten die Propheten Sacharja und Haggai ein mit den Aussichten auf das Kommen des Messias und wir würden sagen auf das zweite Kommen Jesu. Malachi weissagte ab 450 vor Christus. Und dieser wies in seiner Prophetie auf den Vorläufer des Messias, Johannes den Täufer, schon hin und auf die Läuterungsarbeit Gottes an seinem Volk bis zu seinem zweiten Kommen. In Malachi 3, Vers 1 bis 4, lesen wir dazu: Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir den Weg bereiten soll, und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr suchet. Und der Engel des Bundes, des ihr ja begehret, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden können? Und wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seife der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Und dann werden sie dem Herrn, so haben wir schon gelesen, Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. Und dann werden sie Gott wirklich dienen können. In Hesekiel 5 lesen wir auch schon diese prophetische Aussage von dem ein Drittel in der Stadt Jerusalem wird umkommen, ein Drittel drumherum und ein Drittel unter den Nationen wird geläutert. Hesekiel 5, 1 bis 5. Du Menschenkind, nimm ein Schwert, scharf wie ein Schermesser, und fahr damit über dein Haupt und dein Bart und nimm eine Waage und teile das Haar damit. Das eine Drittel sollst du mit Feuer verbrennen, mitten in der Stadt, wenn die Tage der Belagerung um sind. Das andere dritte Teil nimm und schlag's mit dem Schwert ringsumher. Das letzte dritte Teil streue in den Wind, dass ich das Schwert hinter ihnen her ausziehe. Nimm aber ein klein wenig davon, von diesem dritten Drittel, und binde es in deinen Mantelzipfel. Und nimm wiederum etliches davon und wirf's in ein Feuer und verbrenne es mit Feuer. Von dem soll ein Feuer auskommen über das ganze Haus Israel. Also mitten im Exil wird hier schon gesagt, wie der Läuterungsprozess des Volkes Israel aussehen muss, damit sie zum wahren Gottesdienst kommen. Ein Drittel kam in Jerusalem bei der Belagerung um, ein anderes Drittel versuchte zu fliehen und wurde getötet und wiederum ein Drittel zerstreut unter alle Nationen zur Zeit, als der Feldherr Titus Jerusalem dem Boden gleich machte. Und dieser Zustand der Läuterung dauert an bis auf den heutigen Tag, ja bis zum Erscheinen des Erzhirten des Messias. Denn die Läuterung geht ja auch noch weiter zur Zeit des Antichristen. Denn er wird ja Israel sehr stark belasten, bedrängen und verfolgen, besonders diejenigen, die das Zeugnis des wahren Gottes im Herzen haben. Dann erst wird sich Vers 9 erfüllen aus dem Propheten Sacharja, was wir gelesen haben im 13. Kapitel. Dann werden sie meinen Namen anrufen und ich will sie erhören. Also Läuterungsprozesse sind nötig. Auch für unser Leben. Wir sollten gar nicht so schnell immer nur von Anfechtungen schlechthin reden. Diese Anfechtungen, die wir so nach außen abtun, sind oft gepaart mit Läuterungsprozessen für unser Leben. Sie gehen uns an. Sie sind nicht nur Anwürfe von außen, vom Feind, sondern sie bezwecken in unserem Leben, die wahre Haltung vor Gott zu finden, dass wir zum echten Gottesdienst durchdringen. Sie werden meinen Namen anrufen und ich will ihn dann erhören. Schlagen wir dazu noch einmal Hosea auf. Da haben wir auch schon einiges gelesen im Hosea-Brief, Kapitel 2, Vers 20 bis 25. Und ich will zu derselben Zeit mit ihnen einen Bund machen, mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm auf Erden. Und ich will Bogen, Schwert und Krieg vom Lande zerbrechen, wenn ich dann komme, wenn der Messias kommt, und will sie sicher wohnen lassen. Ich will mich mit dir verloben, so hatten wir gelesen, in Ewigkeit. Ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, im Glauben will ich mich mit dir verloben, und du wirst dann den Herrn erkennen. Zu derselben Zeit, spricht der Herr, will ich erhören. Ich will den Himmel erhören, und der Himmel soll die Erde erhören. Die Erde soll Korn erhören, Most und Öl, und diese sollen Jezreel, Israel, Ebene erhören. Und ich will sie mir auf Erden dann zum Samen behalten und mich erbarmen über die, so in Ungnaden war, und sagen zu dem, das nicht mein Volk war, du bist nun mein Volk. Und dann wird es sagen, du bist jetzt mein Gott, unser Gott. Also bis dahin muss das Volk geführt werden, dass es das ausspricht. Nicht? Wir haben ja da eine Vorschattung, auch auf diesem, in der Ereignis des Propheten Elia, als er das Volk Israel nach der Trockenzeit auf den Karmel rief, um dieses Gotteszeugnis hervorzubringen. Wer ist denn eigentlich Gott? Bitte bekennen, wer ist Gott? Ist es der Gott, den du nach deinem Gutdünken dienst? Oder ist der Gott, der dir Anweisung gibt, wie man dient? Wer ist Gott? Denn sie waren in einen Gottesdienst verfallen, den sie selbst bestimmten und beherrschten. Baal und der Astaroth beteten sie an und brachten dort ihre Gaben hin. Und das Urteil sollte doch gefällt werden im Herzen des Volkes Israel, dass das der falsche Gottesdienst ist. Und wir wollen jetzt dem wahren Gott dienen. Und als sie sahen, dass das Feuer vom Himmel fiel, dann schrien sie plötzlich, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und schlachteten die Propheten Baals und töteten quasi den falschen Gottesdienst. Sie sollen dahin kommen und sagen, du bist mein Gott. Und der Herr sagt dann, du bist mein Volk. Wir können ja in den Medien hören, welche Form auch der Zubereitung nach dem Geist in unseren Tagen oder auch in allen Tagen geschieht. Der Neonazismus ist auch eine Form, Israel neu wieder zu ängsten und sie dazu zu bringen, dass sie ihre Hoffnung auf den lebendigen Gott bringen. In Sachsen-Anhalt hörte ich gerade im Radio, die Neonazis nehmen rapide zu. Schon wieder 100 mehr. 1500. Die militanten Ausschreitungen werden immer größer. Sie haben ein neues Outfit sich zugelegt, nicht mehr ohne Haare und Springerschuhe und Lederjacken, sondern jetzt ganz biedere, junge Leute. Und da sagte man im Radio, wo sich jede Schwiegermutter darüber freuen würde, so einen Sohn im Outfit zu bekommen, Schwiegersohn zu bekommen. Aber das Wesen ist geblieben. Und sie sind nicht nur gegen Ausländer, sondern gegen Juden. Sie haben auch neue Runen, neue Zeichen sich zugelegt, weil man ja den Hitlergruß nicht öffentlich zeigen darf und die NS-Zeichen verboten sind, haben sie sich etwas Neues ausgedacht. So werden zum Ersatz keltische Symbole oder germanische Runen getragen. Ihr wisst ja auch, dass ja bereits das Zeichen 666 an der Uniform der Hitlergarde war. Ne? Dieses SS ist eine germanische Rune und steht im Zahlenwert für 6 und im Wortwert für Mensch. Und sie hatten 2 hier und 1 am Kopf. 3 dieser Runen, 666. Ja? Und deswegen greift man auf die germanischen Runen auch wieder zurück und versucht dort seinen Widerstand gegen das Volk Gottes, gegen Juden, letztlich auch gegen Christen, zu zeigen. Da trägt ein Rechtsradikaler zum Beispiel die Zahl 18 auf seiner Mütze. Was bedeutet das? Das bedeutet Adolf Hitler. Und zwar, man geht nach den Buchstaben des Alphabets, da die 1 für A steht und die 8 für den 8. Buchstaben im Alphabet das H, heißt es also AH, Adolf Hitler. Die Zahl 88 da am Hut bedeutet Heil Hitler, weil es zweimal H, die Abkürzung, und 444 steht für Deutschland, den Deutschen, DDD. Welcher Geist in der deutschen Naziszene zu Hause ist, bringen auch die Namen und Schriftzüge zum Ausdruck. Da gibt es den beliebten Aufdruck Jesus statt Odin. Also hier meint man allerdings dann, ja, Jesus der Christen, so wie Hitler auch gesagt hat, alle müssen ja gläubig sein, in die Kirche eintreten oder gottgläubig sein, ja, Jesus für Frieden. Statt Odin, Odin bevölkerte den germanischen Götterhimmel und wurde als Gott des Krieges und der Ekstase sowie als Totengott verehrt. Gerne wird auch heute der Thorshammer getragen, der als heidnisches Gegenstück zum christlichen Kreuz gedeutet wird. Schon dem Nachwuchs, den kleinen Kindern der Neonazis, wird ein heidnisches Bekenntnis verpasst. Da bekommen die kleinsten Lätzchen und Hemdchen mit nordischen Götternamen oder dem Aufdruck kleiner Heide. Als Spielzeug erhalten sie dann einen Morgenstern aus Plüsch, der als Sinnbild des Satans ja verstanden wird, nicht dieser falsche Morgenstern. Das sind ja Bewegungen unserer Zeit. Und das nimmt immer mehr zu. Und wir wissen ja, bevor dieser Umsturz in Deutschland geschah, mehrten sich diese Neonazis und haben öffentliche Märsche veranstaltet, dass sie die Straße eroberten. Und das sind ja auch immer wieder die Kämpfe in Berlin am Brandenburger Tor. Sie wollen die Plätze erobern, die Symbolkraft sind für Demokratie, auch für Menschen, die im Frieden leben wollen. Und deswegen möchten sie genau diese Plätze einnehmen, um ihren antisemitischen Hass deutlich zu machen gegen alles, was nicht deutsch ist, die Herrenrasse. Ja? Aber das lässt Gott alles zu und dass in Sachsen-Anhalt auch der Neonazismus immer mehr wächst, gerade auch in den neuen Bundesländern sind wir ja da sehr erstaunt. Früher hat man das ja alles runtergespielt und gesagt, sowas gibt es ja in der DDR überhaupt gar nicht. Ja? Aber das war alles verborgen. Und heute kommt das ja alles hoch in diesen Ländereien. Gott lässt das zu, um auch erneut einen Zubereitungsdruck für sein Volk Israel aufzurichten, dass sie Sehnsucht haben nach dem wahren Gott, zum wahren Gottesdienst. Ich werde Fischer aussenden, spricht der Herr, und dann Jäger, die sie jagen sollen. Manche möchten nicht freiwillig nach Israel. Sie versuchen viele Umwege zu machen und sie müssen dann genötigt werden, ihren Platz hier, der ihnen so angenehm erschien, zu verlassen und den Platz einzunehmen, den Gott ihnen bereitet hat. Juda mit Benjamin zum Teil aus Babel zurückgekehrt nach Jerusalem, sollte durch diese Prophetie erfahren, dass wohl die Zeit des Leidens und des Zurechtbringens noch nicht beendet ist, aber zur letzten Zeit so ein Ende finden wird, dass Gott wieder unter ihnen wohnen kann. Die Zeit des Leidens ist noch nicht zu Ende, aber sie wird so beendet, damit Gott unter ihnen wohnen kann. Das soll der Trost sein. Die Leidenszeit wird nicht irgendwie beendet, das wäre ja schon schön, wenn kein Leiden mehr in der Form da ist. Aber wenn Gott dann immer noch nicht unter ihnen wohnen kann, dann wäre es nicht ausreichend, dann würde es nicht zum wahren Gottesdienst führen. Gott hat mehr vor mit den Seinen und besonders auch mit seinem Bundesvolk, als das Volk selbst, als wir selbst erwarten. Ein Wort Gottes, was ich auch mit einem Bruder kurz betrachtete heute, lautet ja: Ich will dir mehr Gutes tun, denn je zuvor. Ja, wie kann Gott denn das machen, wenn wir schon zufrieden sind mit dem, was wir haben? Wenn wir gar nicht bereit sind, das, was Gott mir geben will, anzunehmen. Wenn wir sagen, wir sind satt, wir bedürfen nichts, wir haben alles. Wir müssen ja unser Vakuum verspüren, damit wir das Mehr überhaupt empfangen wollen. Und Israel muss auch dieses Vakuum verspüren und sagen, Herr, gib uns das, was du geben willst. Wir wollen nicht weniger haben als das, was du bereitet hast. Alles, alles. Und Gott sagt, ja, ich will dir noch mehr geben, als du erwartest. als je zuvor. Also, die Leidenszeit ist noch nicht zu Ende, aber wenn sie dann beendet ist, dann wird der Zustand vorhanden sein, will der Herr sagen, dass ich mitten unter euch wohnen kann, durch Sündenvergebung. Ihr werdet würdig sein, einen rechten Gottesdienst zu vollführen in meinem Tempel. Noch einmal Malachi 3, ich schlage nochmal dorthin zurück, lese die Verse nochmal. Er wird schmelzen, sitzen und schmelzen, wie mir das Silber gereinigt wird. Er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold. Nicht? Und es braucht eine große Hitze, bis die letzte Schlacke raus ist. Dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. Und wird dem Herrn wohlgefallen, was dann geschieht, das Speisopfer Judas und Jerusalems, wie vormals und vor langen Jahren. Dann wird es dem Herrn wohlgefallen, was da geschieht. Das ist das Ziel. Das Blut Jesu schafft unter ihnen die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Israel wird sich freuen im wahren Gottesdienst und wird somit auch ein Segen für den Nächsten werden. Den Nächsten lieben, liebe Geschwister, ist nur möglich, wenn wir im wahren Gottesdienst stehen. Um ihn echt zu lieben, ist es Voraussetzung, dass wir selbst innerlich im wahren Gottesdienst stehen. Sonst lieben wir an dem Nächsten das Falsche. Wir lieben das Äußere. Wir lieben das Fleischliche und üben nur Barmherzigkeit über das Fleischliche aus. Wir sollen aber in den Zustand versetzt werden, Barmherzigkeit über das Geistliche auszuüben. Die Seele als eine kostbare Perle zu sehen, die Gott liebt, die in Ewigkeit wiedergefunden wird. Das ist eine andere Zuwendung von Nächstenliebe. Das ist nicht nur ein Stück Brot für den äußeren Leib. Die Seele muss gesättigt werden, in erster Linie. Das heißt, liebe deinen Nächsten, dass er nicht verloren geht, dass er auch zu dem wahren Gottesdienst kommt. Dazu muss ich aber auch selber in diesem wahren Gottesdienst leben wollen und können, damit ich überhaupt weiß, was ich dem Nächsten wünsche und wohin ich ihn im Gebet bringen möchte. So wie wir geistlich im Heiligen Geist den Herrn ganz nahe sein dürfen, wird Israel dann auch leiblich in dieser Nähe des Messias, des Sohnes Gottes leben. Sie werden nicht nur einen inneren Gottesdienst vollführen, sondern auch einen sichtbar äußeren. Der wird deckungsgleich sein mit dem Inneren. Heilig innen, heilig außen. Obwohl optisch die äußeren Gaben ähnlich aussehen wie früher, aber sie haben eine andere Bestimmung. Sie haben eine andere, beinhalten einen anderen Weg, eine andere Gesinnung begleitet sie. Heilig innen und heilig außen. Sie werden dann auch lebendige Steine am Hause Gottes sein, die innerlich von der Gesinnung und äußerlich vom Tun vor Gott hingegeben leben. Und dann wird das geschehen, auch was in 1. Petrus 2, 5 steht, erbaut euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Hause, geistliche Opfer zu bringen, die sich auch ausdrücken in der materiellen Hingabe, in den materiellen Opfern, die sind dann auch geistlich geprägt. Voller Segen kommt nach den Zeiten des Leidens und der Läuterung über Israel. Ich lese da zum Schluss noch Jesaja 65, Vers 18. Sie werden sich ewiglich dann freuen und fröhlich sein über dem, was ich schaffe, spricht der Herr. Denn siehe, ich will Jerusalem schaffen zur Wonne und ihr Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk und soll nicht mehr darin gehört werden, die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Denn da, wo ein Volk, wo ein Mensch zum wahren Gottesdienst durchgedrungen ist, herrscht die Freude immer vor. Denn da gibt es kein Leid im wahren Gottesdienst. Das Leid ist dann ausgeschaltet. Und somit auch die Trübsal ausgeschaltet. Das Klagen ist nicht mehr zu hören, sondern Freude am Herrn steht über allem. Gott dienen in Hingabe, Freiheit, Frieden und in ewiger Sicherheit. Das wird dann Israel beschieden sein. Aber das soll auch jedem Einzelnen beschieden sein, auch uns ganz persönlich. Israel wird leben, so hat es der Herr verheißen. Und wir sollen auch leben. Amen.